ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Sommer 2021. Suhail Thabti sitzt vor seinem Insta-Account. Da ist eine Frage gekommen von einer Followerin. Sie will von ihm wissen, ist das Tragen eines Kopftuchs für muslimische Frauen Pflicht? Suhail ist damals ein muslimischer Influencer, ein Online-Prediger.
Das Ganze begann mit der Corona-Krise 2020. Da hatte ich am Anfang begonnen, Koranverse und prophetische Überlieferungen zu besprechen, zu übersetzen, zu erklären und auch viele Vorträge gehalten online, also ne, dieses auf Insta gepredigt und meine Ansichten geteilt.
Suhail hat Arabistik, Islamwissenschaften und islamisches Recht an der Uni Göttingen studiert und später noch eine Doktorarbeit über Islamic Banking geschrieben. Seine Posts rund um seine Religion treffen in der Corona-Zeit, in der Moscheen geschlossen sind und die persönlichen Kontakte beschränkt, offenbar einen Nerv.
Es gab auch Themen wie Sexualität, den Islam zu verlassen, wie Feminismus. Es gab sehr, sehr viele Themen, die ich da behandelt hatte.
Viele junge Musliminnen und Muslime haben Fragen rund um ihre Religion. Und Suhail antwortet. Eben auch dieser Followerin auf Insta, die irgendwann 2021 ihre Frage zum Kopftuch stellt. Suhail findet, das ist eine sehr persönliche Sache mit dem Tuchtragen, eine spirituelle Entscheidung, die jeder Muslima für sich treffen sollte. Er schreibt hin, was er denkt, teilt den Post auf Instagram und ahnt nicht, was er damit auslöst. Und schon gar nicht, dass er deswegen den Islam verlassen wird.
Wenn in den deutschsprachigen Medien von jungen muslimischen Männern die Rede ist, die im Internet ihre Religion kommentieren oder als Prediger unterwegs sind, dann geht es selten um Muslime wie Suhail. Also um solche, die sich offen und kritisch mit allen möglichen religiösen Themen auseinandersetzen und mit ihren eigenen Zweifeln daran. Viel öfter geht es dann um strenggläubige Salafisten, um Fundamentalismus oder die Radikalisierung muslimischer Jugendlicher.
Dabei gibt es unter Muslimen in Deutschland nicht nur eine verstärkte Hinwendung zum Glauben oder zu fundamentalistischen Ausprägungen davon. Im Gegenteil.
Noch eine andere Entwicklung hat bereits vor rund 10 Jahren der Religionswissenschaftler Michael Blume beobachtet, der auch der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung ist. In einer Studie stellt Michael Blume fest, weltweit und vor allem in europäischen Ländern wie Deutschland gibt es unter Muslimen starke Säkularisierungstendenzen, genauso wie in den christlichen Kirchen.
Das heißt auch, immer mehr Muslimen geht es wie Suhail, der ja heute kein Muslim mehr sein will. Sie entfremden sich von ihrer Religion, oft nur im Stillen.
Warum eigentlich? Und welche Gründe bewegen Musliminnen und Muslime, mit dem Islam zu brechen? Zwischen 6,5 und 7 Millionen Muslime leben laut einer aktuellen Hochrechnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Deutschland. Weil es nicht, wie bei den Kirchen, eine Mitgliedschaft gibt, hat das Bundesamt diejenigen Einwohner gezählt, die muslimische Vorfahren haben oder aus einem islamisch geprägten Herkunftsland stammen.
Aber was sagt das wirklich über ihre Religiosität aus?
Laut einer Studie des BAMF zum Islam in Deutschland von 2020 geben zwar gut 2/3 aller befragten Muslime an, sich an die traditionellen Speisevorschriften zu halten und religiöse Feste zu feiern, aber nur gut 1/5 aller Muslime besuchen regelmäßig eine Moschee. Weniger als 1/3 aller muslimischen Frauen in Deutschland tragen ein Kopftuch. Knappe 40% der Befragten geben an, regelmäßig zu beten. Genauso viele aber tun das nur selten bis gar nicht. Und immerhin fast 20% sagen von sich, sie seien kaum oder gar nicht religiös.
Nach Ansicht des Religionswissenschaftlers Michael Blume verabschieden sich in den vergangenen Jahren immer mehr Muslime innerlich von ihrer Religion. In seinem 2017 erschienenen Buch »Islam in der Krise« stellt er für Deutschland fest, vor allem Frauen, Jugendliche und Gebildete ziehen sich aus den Moscheegemeinden zurück und fühlen sich von den großen Dachverbänden nicht vertreten. Warum ist darüber so wenig bekannt?
Während der Mitgliederschwund in beiden großen Kirchen in Deutschland seit Jahrzehnten statistisch erhoben und Jahr für Jahr dokumentiert wird, gibt es keine Zahlen darüber, wie viele Musliminnen und Muslime hierzulande jedes Jahr den Islam verlassen. Anders als bei einem Austritt aus den christlichen Kirchen ist das im Islam kein formeller bürokratischer Akt.
Im Grunde genommen, im islamischen Kontext ist es noch leichter als im katholischen System, denn es gibt ja keine Taufe.
Erklärt Ahmad Milad Karimi. Er ist Professor für islamische Theologie und Mystik an der Universität Münster.
Wenn Sie nicht sich wohlfühlen, wenn Sie dort sich nicht beheimatet fühlen im Islam, dass wenn der Islam für Sie keinen Wahrheitsanspruch trägt, dann können Sie für sich entscheiden, im Grunde genommen nicht mehr Teil dieser Religion und dieses Glaubens zu sein. Weder braucht man dafür Zeugen, noch muss man nicht irgendwo austragen. Sowas wie Steuern gibt es ja ohnehin auch in Deutschland nicht. Insofern geht das im Grunde genommen ohne jegliche Hindernisse.
Muslimische Gläubige kündigen nirgendwo ihre Mitgliedschaft. Wenn sie kein Muslim oder keine Muslima mehr sein wollen, ist es eine rein private Entscheidung. Und oft geht dieser Entscheidung ein langer innerer Weg voraus. Ein Prozess des Zweifelns und Hinterfragens.
Ich kenne das vom Hörensagen so, dass man bei der Geburt dem Kind ins Ohr flüstert, du bist jetzt ein gebürtiger Moslem, und dann ist man das ein Leben lang.
Erzählt Zeynep Akgün. Sie ist Anfang 30 und Deutsch- und Philosophielehrerin für Gymnasium im Referendariat. Dass sie den Islam einmal verlassen würde, hätte sie sich früher nicht vorstellen können.
Jede erdenkliche Frage, wie die Welt funktioniert, wurde mit einem Gott und der Religion begründet. Also würde ich schon sagen, dass ich sehr religiös aufgewachsen bin, ja, mit ganz vielen Geboten.
Zeynep nimmt ganz selbstverständlich den Glauben ihrer Eltern an, geht mit ihnen in die Moscheegemeinde, besucht dort am Wochenende eine Kinderstunde. Mitte, Ende der 2000er Jahre war das.
Ich habe mich als Kind sehr, sehr wohl gefühlt in der Moschee, das muss ich schon sagen. Als Kind habe ich, auch wenn sie wahrscheinlich vorhanden waren, keine Einschränkungen gespürt, sondern eher als Teenie.
Als Teenager beginnt Zeynep sich vor allem am Frauenbild in ihrer Community und dem Umgang mit Sexualität zu stören. Als bei ihr mit 13 das Thema Verliebtheit aufkommt und sie mit ihren Eltern darüber spricht, hört sie das.
Dann hieß es, du darfst keinen Freund haben. Und das war schon erstmal, ich darf mit all diesen Gefühlen, die ich habe, nichts zu tun haben. Und das war schon sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich unfair behandelt gefühlt. Es war auch irgendwie so das Gesetz, dass man irgendwie heiratet. Oder wenn man sich entscheiden möchte zu heiraten, dann darf man verliebt sein. Also es gab eine Regel, wann ich mich verlieben darf.
Mit 16 entdeckt Zeynep, auch durch den Kontakt mit unterschiedlichen Jugendlichen in ihrer Peergroup, andere Weltbilder. Sie diskutiert mit Freunden auch über ihre eigene Religion. Besonders mit einem Kumpel, der ist Atheist.
Und ich war so felsenfest davon überzeugt, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, dass Religion doch was total Tolles ist und dass doch jeder irgendwie Halt braucht und dass man das ohne Religion gar nicht schaffen kann. Es war dann aber so, dass er mich überzeugt hat, dass man das nicht braucht. Ja.
Auch Suhail Thabti fühlt sich lange wohl mit seiner Religion. Seine Eltern sind aus Tunesien als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Sein Vater arbeitete bei VW. Suhail ist heute 42. Bis vor 5 Jahren war er in einer Moscheegemeinde aktiv, las dort aus dem Koran vor und übersetzte Predigten ins Deutsche. In der Corona-Pandemie beginnt er, wie schon gesagt, selbst zu predigen. Und zwar in den sozialen Medien. Er teilt kurze Videos mit seinen Gedanken zu Koranversen.
Diese deckten sich größtenteils mit der Mainstream-Lehre, also mit dem, was in den islamischen Communities als anerkannt und akzeptiert gelten.
Suhails Posts kommen super an. Er steigt in kurzer Zeit zum islamischen Influencer auf und gründet sogar einen muslimischen Online-Radiosender, einen Podcast. Dort führt er Interviews mit Muslimen, die ihren Glauben jeweils ganz unterschiedlich leben.
Das heißt, ich habe mit liberalen Muslimen gesprochen, ich habe mit Ex-Muslimen gesprochen, mit streng religiösen. mit denen allen zu sprechen war für mich selbstverständlich und denen einfach auch eine Bühne zu geben und ihre Meinungen zu hören und hatte nie irgendwie eine Agenda oder sowas oder eine bestimmte Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe. Ich war einfach damals ein Muslim, zwar traditionell verstanden, aber der offen genug war, mit jedem über alles Mögliche zu reden.
Themen, die Suhail in seinen Reels und Videos anspricht, wie etwa muslimisch sein und Homosexualität, sorgen in seiner Community für kontroverse Reaktionen. Suhail ist irritiert, mit welcher Heftigkeit da teils reagiert wird. Konservative User werfen ihm vor, zu liberal zu sein. Liberale kritisieren, dass er auch Strenggläubige interviewt.
Und das war für mich alles vollkommen in Ordnung, solange ich feststellen konnte, dass da keinerlei Hetze, keinerlei Hass, keinerlei Gewalt, Verherrlichung oder dergleichen, sondern einfach nur, okay, aus meinem Verständnis, aus meiner Perspektive, aus meiner Ideologie und so weiter und so fort, verstehe ich die Welt so.
Und dann macht Suhail im Sommer 2021 diesen Post. Diesen Post zur Frage einer Userin. Was denn der Islam nun zum Kopftuch sage? Eine Pflicht für Frauen, ja oder nein?
Und da ging es mir gar nicht einmal darum, soll eine Frau ein Kopftuch tragen oder soll sie nicht. Das ist dann komplett ihre Entscheidung. Es ging einfach nur um eine rein juristische Frage. Ist das Tragen an und für sich eine Pflicht?
Suhail, der ja islamisches Recht studiert hat, antwortet nein. Eine Aussage, für die er Beifall bekommt, aber auch einen Sturm der Entrüstung, einen digitalen Shitstorm. Sogar ein Berliner Imam nimmt öffentlich dazu Stellung, macht Suhail Vorwürfe.
Du kommst in die Hölle oder du begehst Sünde für jede Frau, die das liest und dann das Kopftuch ablegt oder du verunsicherst die Muslime, du verwirrst gerade die jungen muslimischen Frauen, also gerade weil sie auch noch dafür kämpfen, dass sie überhaupt mit ihrem Kopftuch akzeptiert und toleriert und so weiter werden hier in diesem Lande und gerade bei Kopftuchverboten für Lehrerinnen und Beamtinnen. Das war so, okay, krass, was ist das? Und das ging natürlich so weit, dass Morddrohungen gekommen sind.
Diese Erfahrung festigt einen Eindruck, den Suhail ohnehin schon länger hatte. Dass Kritik im konservativen Teil der muslimischen Community nur bis zu einem gewissen Punkt okay ist.
Aber wenn du diesen Punkt überschreitest, dann bist du eben eine Gefahr. Sobald du mit uns warst und dann die Gruppe verlässt oder gegen die Gruppe sozusagen argumentierst, dann bist du gefährlich für uns. Und das finde ich sehr, das ist eine sehr gefährliche Ideologie für mich.
Eine Religion, in der Zweifel keinen Platz haben, so der Religionsphilosoph Milad Karimi, sei dann eigentlich keine Religion mehr. Wo kein Zweifel mehr erlaubt ist, werde dem Fundamentalismus der Weg geebnet.
Ohne Zweifel kann meines Erachtens kein Glaube funktionieren. Sonst wäre das einfach eine totalitäre Haltung, zu sagen, ich weiß, dass es einen Gott gibt und der Koran ist die Wahrheit und es gibt keine Alternative. Und ich habe nie Zweifel, alles ist perfekt. Wer so etwas behauptet, wie gesagt, vor diesen Menschen habe ich immer Angst.
Das sei eine Haltung, die er in der salafistischen Szene beobachte, so Karimi.
Wenn Sie die salafistische Szene anschauen, die auch die deutsche Szene von sozialen Netzwerken, TikTok und was auch immer fast schon beherrschen, sie haben immer klare, einfache Antworten. Und sie geben einem den Eindruck, über jede Frage kann man in TikTok und Instagram diskutieren und abschließend klären, während eigentlich dies nicht der Fall ist. Welche Frage ist bitteschön im Leben abschließend erklärbar?
Nach seinem Post zum Kopftuch schlägt Suhail eine Hasswelle aus der salafistischen Szene im Netz entgegen. Aber eben nicht nur. Auch moderate Muslime und Freunde, die eher wertkonservativ sind, kritisieren ihn wegen seiner Aussage.
Für Milad Karimi ein Zeichen, dass innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, vor allem in den Moscheegemeinden, Glaubensfragen noch kontroverser diskutiert werden sollten. Und zwar sachlich, theologisch fundiert und weniger emotional. Teile der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland tun sich, ähnlich wie konservative Christen, sehr schwer, etwa mit liberalen Haltungen zum Schwangerschaftsabbruch, mit Homosexualität oder queeren Lebensentwürfen.
Also er wird ja mit diesen Thesen und mit diesen Vorstellungen konfrontiert. die ist auch natürlich durchaus auch ein Spiegel dessen, was auch in der Gesamtgesellschaft vertreten ist. Nicht nur Muslime, Evangelikalen oder wer auch immer, auch Katholiken, aber natürlich, sie stehen vor Herausforderungen, die sie nicht einfach von heute auf morgen ablegen können und sagen können, queer ist einfach wunderbar und ist überhaupt kein Problem. Dafür müssen wir theologisch begründete Haltungen entwickeln. Und ich kann nur von dem sagen, was ich hier mache, ob Frauen ein Kopftuch tragen oder kein Kopftuch tragen, ob man einen Bart haben oder keinen Bart haben, welche sexuelle Ausrichtung die Menschen haben, sie sind gleich zu behandeln, gerade religiös. Aber das lässt sich jetzt aus meinem Munde vielleicht leicht sagen, aber es ist natürlich schwierig, wenn sie aus konservativen Familien kommen, wenn sie nur die eine Deutung kennen als die Wahrheit und plötzlich kommt einfach ein junger Mensch und sagt, ja warum, wir müssen Familie neu definieren. Das ist sehr herausfordernd. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle darüber reden.
Suhail trifft nach seiner Äußerung zum Kopftuch eine Entscheidung. Er löscht alle seine Insta-Posts, stellt seine Radiosendung ein, verschwindet aus der religiösen Online-Bubble und er will nicht mehr dem Islam angehören.
Eine Entscheidung, die mit 16, 17 Jahren auch Zeynep Akgün getroffen hat. Sie will da einfach keine Muslima mehr sein. Mit Mitte 20 erzählt sie ihrer Mutter davon.
Du kommst dann in die Hölle, war früher mal die Aussage. Mittlerweile wirst du dann einfach nur wütend und sagst dann, okay, das glaube ich dir gar nicht. Du sagst es nur, um mich zu ärgern. Also ein Gespräch auf Augenhöhe darüber gibt es gar nicht. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, okay, dann reden wir halt nicht darüber und ich mache das mit mir selbst aus und alles ist gut.
Auch viele andere junge Muslime in Deutschland, die ihre Religionsgemeinschaft verlassen, tun das eher für sich, in einer Art stillem Rückzug. Das legt zumindest eine sozialwissenschaftliche Studie von 2024, Leaving Islam, nahe. Rund 80 befragte junge Muslime aus Deutschland und Schweden erzählen von inneren Zweifeln, von Konflikten mit religiösen Regeln oder von dem Wunsch nach mehr persönlicher Freiheit. Gleichzeitig berichten sie von Angst vor sozialer Ausgrenzung und familiären Spannungen nach dem Glaubensbruch.
Der Religionsphilosoph Milad Karimi meint, die islamische Theologie müsse diese Ängste der Menschen ernst nehmen und etwas dafür tun, das Thema Glaubensbruch zu enttabuisieren. Im Islam gäbe es historisch gewachsene Vorbehalte gegenüber Atheismus und Menschen, die sich vom Glauben abwenden. Die Vorstellung, dass man sich mit dem Verlassen des Islams quasi direkt in die Hölle begebe oder die Gemeinschaft der Muslime verrate, solche Vorstellungen rühren seiner Meinung nach aus überholten theologischen Ansichten, für die er im Koran keine Grundlage findet.
Nahezu eindeutig kann man sagen, dass der Koran keine diesseitige Strafe für Menschen vorsieht, die vom Glauben abfallen. Das heißt, für Menschen, die gläubig waren, also sich als Muslimen, Muslime verstanden haben und dann irgendwann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Für sie gibt es keine diesseitige Strafe koranisch, aber sehr wohl eine jenseitige, die aber in den Händen des allbarmherzigen Gottes liegt. Zugleich gibt es auch andere Stellen im Koran, die auch auf die Tatsache der Umkehr, der Reue hinweisen. Wissen Sie, ein Mensch kann zum Beispiel im Islam beheimatet sein, dann vom Glauben abfallen. Aber wer garantiert, dass dieser Mensch nicht 40 Jahre später, kurz vor seinem Tod, doch einsieht, dass dieser Weg falsch war und doch zum Islam findet? Es gibt eine Möglichkeit, immer im Grunde genommen zu Gott wiederzufinden. Und aus diesem Grunde gibt es, scheint mir auch theologisch, koranisch, keinen Sinn zu sagen, dass es eine endgültige, absolute Verurteilung eines Menschen geben kann.
Fakt ist trotzdem, die Abwendung von der Religion ist in einigen muslimischen Ländern stark geächtet. Vor allem in islamistischen Regimen wie Iran oder Saudi-Arabien gilt der Abfall vom Glauben als schwere Straftat. Auf Apostasie, Abfall vom Glauben, steht dort die Todesstrafe.
In Afghanistan zum Beispiel, gehen Sie nach Kabul, rufen Sie auf der Straße, ich bin kein Muslim mehr, dann wird es nicht lange dauern, bis ich abgeschlachtet wäre. Aber wissen Sie, das ist für mich auch kein Maßstab, da können Sie auch als Frau nicht die siebte Klasse einer Schule besuchen.
So der Religionsphilosoph Milad Karimi aus Münster. Er ist als Kind mit seiner Familie vor dem Taliban-Regime aus Afghanistan geflohen.
Nur weil sie sich als Muslime schimpfen, heißt es ja nicht, dass sie wirklich den wahren Islam vertreten. Und ich halte es für sehr wichtig und auch das Gespräch in einer deutschen Öffentlichkeit sehr bedeutsam, dass wir gerade auch auf Punkte, die kritisch sind, die uns höchst irritieren, mit ganz klarer Stimme, auch aus muslimischen Religionsgemeinschaften, muslimischen Theologinnen und Theologen, klar Stellung beziehen. Es gibt viele Fragen, die uns genauso belasten und genauso auch in Atem halten.
Islamistische Hardliner wie die Taliban oder moderne Terrororganisationen wie der Islamische Staat argumentieren, der Prophet Mohammed selbst habe angeordnet, Glaubensabtrünnige zu bestrafen, ja sogar zu töten. Sie versuchen so, Gewalt, Mord und Terror, die sie gegen andere Muslime ausüben, zu rechtfertigen.
Tatsächlich gäbe es entsprechende Aussagen des Propheten, sagt Milad Karimi. Doch habe Mohammed sie im frühen Mittelalter gemacht, im 7. Jahrhundert, im Kontext von Krieg, Bedrohung und Konflikten. Sie müssten deshalb sehr kritisch in ihrem historischen Kontext gedeutet werden, so der Religionsphilosoph.
Diese Deutungen erlauben mir keine andere Möglichkeit, als zu sehen, dass der Prophet nicht im luftleeren Raum sitzt und irgendwelche Urteile fällt, weil es ihm einfach danach ist, sondern es gibt immer Kontexte und diese Kontexte haben sich unendlich verändert. Wir sind im 21. Jahrhundert und im Koran ist auch, also das bindende Wort Gottes für alle Muslime und Muslime dieser Welt, in der Sure 2, Vers 256, wo es ausdrücklich steht, also bei aller Liebe für Deutungen, kein Zwang im Glauben. Das ist imperativ, wissen Sie? Und man könnte ja sagen, ja, was hättest du gemacht, wenn es im Koran stünde? Es gibt einen Zwang im Glauben. Das hätte nie im Koran stehen können, weil es einfach reiner Schwachsinn wäre. Wenn jemand sich in einer Religion nicht beheimatet sieht, was hat es für einen Wert, wenn ich ihn da drin noch zwangsweise halte? Weder für die Religion ist das vom Nutzen noch für die existenzielle Ausübung dieses Lebens. Insofern ist es geradezu ein Segen, wenn man diese Menschen davon befreit, im Glauben falsch zu leben, sondern sie sollen ihren eigenen Weg finden, denn egal wo sie gehen, und daran glaube ich, sind sie ja nicht weit von Gott. Und der Gott, an dem ich glaube, der ist kein Gott, der über die Herzen der Menschen hinweg entscheidet, sondern die Menschen, die vom Glauben abfallen, haben ihre Gründe, haben ihre Verletzungen. Daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch als Muslime nicht so leicht machen.
Zeynep Akgün hat ihre Masterarbeit im Fach Didaktik der Philosophie geschrieben. Über muslimische Jugendliche türkischer Herkunft und ihren Umgang mit Sexualität. Dass es da noch große Tabus gäbe, habe vor allem mit patriarchalischen Vorstellungen zu tun, die religiös untermauert würden, sagt sie. Doch zum Glück sei da innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland mittlerweile einiges aufgebrochen.
Es gibt zum Beispiel in den sozialen Medien viel mehr sexuelle Aufklärung. Es gibt eine Page, die heißt Wallah, schäm dich. Und die beschäftigt sich eben mit dieser Seite des Islams, da auch nochmal einen sexuellen Zugang zu geben. Und das finde ich total fantastisch.
Auch wenn sie selbst sich nicht mehr als Muslima versteht. Glaubensfragen begleiten sie trotzdem noch, sagt Zeynep. Aber weder im Islam noch in einer anderen Religion findet sie darauf Antworten. Dennoch freut sie sich über Veränderungen im Islam, die sie positiv sieht. Etwa die Forschung islamischer Theologen wie Ali Gandur, der an der Uni Hamburg lehrt.
Der sich ja mit diesen Themen auch auseinandersetzt und schaut, da Perspektive zu schaffen, so dass das den Frauen gerecht wird, so dass das eben auch homosexuelle Menschen mitdenkt. Und das gibt mir Hoffnung.
Mit ihrer Mutter spricht Zeynep nach wie vor nicht über ihren Bruch mit dem Islam. Sie hat Verständnis dafür, dass es für die Generation der Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, ein schmerzhaftes Thema ist, da sie mit ihrer Religion ja auch Heimat verknüpfen. Aber mit ihrem gleichaltrigen Cousin, mit dem spricht Zeynep über ihre Zweifel.
All diese Fragen, gibt es einen Gott? Ist das die richtige Religion für mich? Sind Religionen überhaupt sinnvoll? Die stellt er sich auch und deshalb haben wir da viele Gespräche drüber.
Suhail sieht keinen Weg mehr zurück zum Islam. auch wenn ihm das der eine oder andere Freund immer wieder nahelegt. Für ihn gibt's da zu viele Unstimmigkeiten.
Ich habe mich komplett davon abgelöst, was Islam bedeutet im Sinne von, dass mir irgendein Geistlicher sagt, irgendein Prediger, irgendein Imam sagt so, das ist der Weg zum Paradies sozusagen. Ich habe das so verglichen, ich habe das mit einer optischen Täuschung verglichen. Am Anfang sieht man die optische Täuschung nicht und man denkt sich gar nichts dabei. Man denkt sich, ja okay, so ist es. Bis man die optische Täuschung, also die Täuschung in der optischen Täuschung erkennt, und dann ist es schwer, die Täuschung nicht mehr zu sehen. Und genauso geht es mir eben mit dem Islam. Also ich kann das nicht mehr nicht sehen. Und von daher ist der Weg dorthin zurück definitiv ausgeschlossen.
Dem Religionsphilosophen Milad Karimi sind solche ehrlichen Absagen an den Islam und das Äußern von Glaubenszweifeln enorm wichtig. Nämlich für eine islamische Theologie, die sich am Heute und an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert.
Das ist das, was die spirituellen Traditionen der Religionen für sehr bedeutsam erachten und sagen, religiös zu sein heißt immer in einer spirituellen Krise zu sein. Immer mit sich selbst unzufrieden zu sein, immer sich selbst in Frage zu stellen. Nur dann öffnen wir uns auch für den anderen, ob es ein anderer Glaube ist oder überhaupt kein Glaube ist.
Nicht mehr mein Islam. Junge MuslimInnen über den Bruch mit ihrer Religion. Eine Sendung von Antje Dechert. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026. In ARD Sounds finden Sie sie unter Religion die Dokumentation.